willkommen zu einer neuen Folge von The Chokecast, zu einer weiteren Folge von meiner Reihe zur Landtagswahl, in der ich verschiedene Politikerinnen und Politiker unterschiedlichster Parteien interviewe, um sie ein bisschen vorzustellen, auch die Partei ein bisschen vorzustellen. Heute mit Seja Knorr-Köhling von der SPD. Ja, hi Seja, schön, dass du da bist.
Ja, danke lieber Jonas für die Einladung, schön, dass es klappt.
Ja, sehr gerne. Du bist ja 29 und bist dann quasi eine sehr junge Listenkandidatin für den Bayerischen Landtag. Du hast dich quasi auch schon mal direkt Mandat beworben bei der Bundestagswahl 2021 für den Stadtteil München-West-Mitte. Und außerdem ist Seja auch seit 2020 im Bezirksausschuss Nordhausen-Nymphenburg und da ist sie eben die Jugendbeauftragte. Was macht man denn eigentlich so als Jugendbeauftragte? Vielleicht ganz interessant nochmal.
Also erstmal, ich finde, wenn du sagst, okay, jetzt hat sie für den Bundestag kandidiert und dann geht es für den Landtag und so, das klingt, als ob ich irgendwie für alles kandidieren würde, wofür man sich irgendwie bewerben kann. Und da ist mir wichtig, selber noch zu sagen, dass ich hinten auf die Liste der oberbayerischen SPD mit draufgegangen bin, weil mich vielleicht nach der Bundestagswahl ein paar Menschen kannten und vielleicht bereit sind, mir als Listenkandidatin eine Stimme zu geben und ich damit quasi Stimmen für die SPD sammeln kann, die sonst da nicht mit drauf wären. Das heißt, mein Lebensziel ist nicht, unbedingt Landtagsabgeordnete zu werden, sondern ich werde auf jeden Fall wieder für den Bundestag kandidieren wollen, sofern die Partei das auch möchte. Das dazu. Und im Bezirksausschuss bin ich damals Jugendbeauftragte geworden, weil ich die Jüngste im Gremium war. So einfach ist es am Ende des Tages. Und was mache ich so? Keine Ahnung, ich habe einen ganz guten Draht zu den ganzen Jugendtreffs und Jugendeinrichtungen im Viertel und schaue da regelmäßig vorbei. Und ich habe ein Projekt, das es früher schon mal gab, wieder ins Leben gerufen, und zwar eine Ausbildungsplatzbörse für die Mittel- und Realschulen im Viertel, wo dann quasi die Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, so kurz nach den Pfingstferien mit lokalen Ausbildungsbetrieben in so einem Mini-Messenformat zusammengebracht werden, wo dann der Anknüpfpunkt ist, man ist aus demselben Viertel oder zumindest aus der Nähe von dem Viertel. Und das ist eigentlich immer ziemlich cool und funktioniert auch erstaunlich gut und da auch ganz viele positive Rückmeldungen, dass da doch auch viele Praktika oder tatsächlich auch Ausbildungsverhältnisse dann daraus resultieren. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass ich dann mit dem Job als Jugendbeauftragte was Sinnvolles machen kann.
Naja, cool, sehr gut zu wissen. Ja, außerdem arbeitet Seja ja noch als Pflegekraft bei den Barmherzigen Brüdern am Romanplatz, also das ist auch im Münchner Westen.
Da arbeite ich auf der Intensivstation und ich gehe da sehr gerne arbeiten. Ich habe den Job gewechselt nach der letzten Bundestagswahl. Ich irgendwie so, wenn es dann nicht klappt und man so wochenlang für so ein Direktmandat kämpft und dann haut es am Ende nicht hin, dann fällt man schon so ein bisschen in so ein Loch rein. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich ein bisschen neu orientieren und was Neues suchen. Und
ja.
Im Vorgespräch hast du mich ja, Jonas, gefragt, ob das denn so einfach ist, den Job zu wechseln. Ja, es ist sehr einfach. Die meisten Kliniken machen inzwischen sogar krass abgespeckte Bewerbungsverfahren. Da ist nicht mehr mit, ich muss irgendwo ein differenziertes Anschreiben und ein lupenreinen Lebenslauf abliefern, sondern die wollen, dass du irgendwann mal ein Examen gemacht hast als Pflegekraft. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wann du anfangen kannst. Und wenn es dann im persönlichen Gespräch passt, dann ist es quasi beschlossene Sache. Ja. Es ist krass einfach in einem sozialen Berufen, glaube ich, da sich einen neuen Job zu suchen im Zweifelsfall.
Glaubst du, dass vielleicht auch sowas viele vom sozialen Beruf abhält, dass vielleicht sowas wie ein, ja, dass das vielleicht manchmal anstrengend ist oder dass das, dass mit den Kolleginnen und Kollegen nicht so ganz passt?
Ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die, glaube ich, Menschen davon abhalten, das zu machen. Das eine ist der wahnsinnig schlechte Ruf, wo dann dazu kommt, okay, man verdient nicht so gut, man hat eine unglaubliche mentale, aber auch körperliche Belastung, man hat eine permanente Überlastung und Überforderung, weil es einen bekannten Personalmangel gibt. Und ich glaube aber, was auch ein großer Faktor ist, dass so die Fachlichkeit, die dafür notwendig ist, falsch eingeschätzt wird. Also ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber rede, dass sie gar keine Ahnung haben, wie komplex eigentlich die Arbeit ist, die wir da zu verrichten haben. Es wird immer so ein bisschen so, ja, das ist halt so ein bisschen waschen und ein bisschen Kacker wegmachen. So, das ist halt so, oder weiß ich, Erzieherinnen, denen dann so, ja, also so ein bisschen halt auf ein paar Kinder aufpassen, weißt du, das ist halt doch gesagt. Und also es gibt keine Vorstellung von der Fachlichkeit und der Kompetenz, die dahinter steht. Und das hat dann, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass es so, alle wissen, dass es irgendwie voll wichtig ist, was wir machen, aber niemand kann sich genau vorstellen, was man eigentlich macht. Und ja, also das macht trägt, glaube ich, auch super viel zu dem schlechten Image von diesen Berufen bei. Und ich merke halt, dass es bei mir deswegen bei meinem jetzigen Arbeitsplatz einen Unterschied macht, dass ich eben nicht permanent überlastet bin, dass ich weiß, dass ich genau auch Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten habe, die zu meinem Leben passen, wo super flexibel auch auf meine ja, ansonstigen Termine eingegangen wird in der Dienstplanung und ich professionell und fachlich arbeite, macht für mich den Unterschied. Und wenn mich jemand fragt, also ich habe auch während der Bundestagswahl super viele Presseanfragen bekommen und im Prinzip ist immer das, was die Presse hören will, es ist ganz schlimm und ich höre bald auf, ich schmeiß bald meinen Job hin. Also sie wollen wirklich einfach alle nur Horrorszenarien hören und niemand fragt, ja, boah, erzähl mal, was macht dich denn, was fasziniert dich so an deinem Job, was würdest du den jungen Kolleginnen empfehlen, welche drei Maßnahmen müssten getroffen werden, damit mehr Menschen wieder auch gerne in der Pflege arbeiten. Das fragen sie alles nicht, sondern sie wollen wirklich nur Katastrophenmeldungen. Das ist wie so wirklich so Autounfallberichterstattung. Erzähl mir, wie schlimm ist es gerade? Wie sehr bist du am Limit? Wann schmeißt du hin? Wann hast du das letzte Mal im Dienst geheult? Also das sind so, ach, das hat mich immer total geärgert, weil ich glaube, dass wenn man da so drüber redet, auch sich nichts verbessern wird und wir uns das nicht leisten können, dass wir so drüber reden, dass es auf jeden Fall noch beschissener wird.
Bist du dann auch der Meinung, dass sowas wie ein soziales Pflicht ja vielleicht ein bisschen helfen würde, dass viele jüngere Leute ein anderes Bild bekommen von dem Pflegebereich allgemein?
Bin da so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, dass es schon ja ohnehin voll viele Menschen gibt, die ein freiwilliges soziales Ma Jahr machen, weil sie erstmal nach der Schule nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Aber ich halte allgemein nichts davon. Warum sollte man ausgerechnet immer junge Menschen dazu zwingen, sich sozial einzubringen? Also warum gibt es so ein Jahr nicht nochmal vor der Rente? Also könnte man ja genauso gut fragen, ob das nicht auch ein guter Lebensabschnitt wäre, in dem man der Gesellschaft nochmal was so versucht zurückzugeben. Ich glaube, das verpflichtend zu machen, macht am Ende auch niemanden wirklich glücklich. Aber ich glaube, man könnte das auf jeden Fall attraktiver machen, so ein freiwilliges soziales Jahr, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass man da auch von der Kohle, die man da verdient, sich vielleicht eine eigene Wohnung, ein eigenes WG-Zimmer leisten kann. Dann kann das vielleicht viel, für viele doch auch irgendwo Sinn geben oder die Möglichkeit, sich da währenddessen auch noch ja, weitere Berufsfelder sich auch tatsächlich anzuschauen. Weil ich weiß nicht, wenn man jetzt auf dem Gymnasium ist, hast du irgendwie zweimal ein Berufspraktikum und ansonsten kennst du die Berufe, die es halt irgendwo gibt oder die in deinem Umfeld ausgeübt werden. Und ja, für viele kommt es auch dann doch gar nicht in Frage, einen Ausbildungsberuf zu machen. Viele wissen dann irgendwie auch nicht so viel darüber, dass ja auch zum Beispiel Hebammenwesen oder auch Pflege auch inzwischen an der Hochschule studiert werden kann. Ja, keine Ahnung. Also keine Ahnung, man kann es irgendwie attraktiver machen, aber junge Menschen dazu zwingen, glaube ich, hilft am Ende auch nicht. Nein.
Ja, was hat dich dann motiviert, quasi von dem sozialen Bereich aus in die Politik zu gehen? Also
Also ich bin sogar schon, bevor ich in die Ausbildung angefangen habe, Parteimitglied geworden.
ja, stimmt, du bist ja schon mit 18 tatsächlich in die
Ich
SPD
glaube.
eingetreten, habe ich gelesen.
Genau. Und dann habe ich mit 19 habe ich die Ausbildung angefangen. Also gerade knapp 19. Und ich weiß nicht, ich glaube, es das heißt in die Politik gehen. Ich bin jetzt da nicht Parteimitglied geworden und habe mir gedacht, Mensch, irgendwann mal werde ich mal Abgeordnete und ich bin ja eh die tollste Nachwuchspolitikerin unter der Sonne und überhaupt, sondern das ist halt so durch dieses Engagement und die Bereitschaft, sich einzubringen, mit der Zeit irgendwie gewachsen. hat sich so abgezeichnet. Und warum mache ich das? Ich glaube schon, dass ich zum einen sehr hart dafür gearbeitet habe, neben der Schichtarbeit und dem anstrengenden Beruf überhaupt in die Position zu kommen, in München eine Bundestagskandidatin geworden zu sein. Da habe ich verdammt hart dafür gearbeitet. Und zum anderen glaube ich, dass ich nicht nur für Menschen in den sozialen Berufen, sondern für alle Menschen, die Arbeitskleidung tragen oder Schicht arbeiten, schon auch eine gewisse Anschlussfähigkeit darstelle. Ja. Also das sind Menschen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Und wenn ich jetzt morgens auf dem Weg zur Frühschicht bin und 2 Stunden die Menschen unterwegs sind, die die Straße kehren, dann fühlen die sich vielleicht doch trotzdem von mir als Politikerin eher repräsentiert und abgeholt als von dem 500. Juristen im Deutschen Bundestag. Und deswegen glaube ich, geht es nicht nur um soziale Berufe, sondern darum, sich die Frage zu stellen, wir Menschen, die nicht nur unbedingt daran sich von Politik repräsentiert fühlen, erreichen können. Und da glaube ich, kann ich schon meinen Beitrag dazu leisten, denen da wieder eine gewisse Glaubwürdigkeit von Politik auch herzustellen.
Ja, ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass sich vielleicht Menschen, die, ja, sag ich mal, hart arbeiten oder so, Menschen aus der Pflege, Menschen, die zum Beispiel, ja, wie du gerade gesagt hast, die Straße kennen, dass die schlecht repräsentiert sind im Bundestag und auch im Bayerischen Landtag. Also, wie sieht es da im Moment so aus? Wie groß ist da so die Lobby?
Ja, ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel das Bürgerinnengeld erhöht wird, dann ätzt ja die Union total rum, dass es so schlimm ist, dass ich jetzt arbeiten nicht, Leute mehr Mindestlohn bekommen. Und also ich glaube, dass die Menschen einfach krass das Gefühl haben, dass ihre Arbeit mit Verachtung und Geringschätzung begegnet wird. Und dass sie einfach gar keine Lobby haben, um die Frage zu beantworten. Und das ist da eine ganz große... ja, dass man sich irgendwie unverstanden fühlt und auf der anderen Seite aber total hart arbeitet, um am Ende des Monats ja aber trotzdem kein Geld mehr übrig zu haben. Mhm. Ja, also das finde ich, ja, es ist für einen erheblichen Anteil der Menschen in diesem Land Realität, dass sie am Ende des Monats nichts mehr übrig haben und da gehören ganz viele und auch sehr viele wichtige Berufe dazu.
Ja.
Und dass die unzufrieden und frustriert sind und anfällig dafür, dass man ihnen sehr einfache Erklärungsmuster bietet, dass man ihnen rassistische Narrative unterschiebt, dass man nimmt ihnen ihren Stolz, weil ihre Arbeit nichts wert ist und versucht ihnen dann ihren Stolz darüber zurückzugeben, dass andere Bevölkerungsgruppen noch weiter abgewertet werden. Dass damit auch möglich gemacht wird, dass diese Arbeit, diese vielen unterschiedlichen Arbeiten nicht gewertschätzt werden.
Und was wären jetzt deiner Meinung nach so die besten konkreten Schritte, die die Politik jetzt machen könnte, um Leute aus dem Pflegesektor zum Beispiel jetzt mehr zu unterstützen? Oder was ist da vielleicht schon geschehen?
Ich glaube, dass es ganz unterschiedliche Sachen sind. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Frage von guten Tariflöhnen eine wichtige Rolle spielt. Und das finde ich ganz wichtig, das zu betonen, das ist nicht nur eine rein politische Frage. Und ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass man in der Gesellschaft immer sagt, ja, das muss halt irgendwie die Politik kriegen. Nein, Demokratie findet nicht nur dann statt, wenn eine Wahl ist, sondern zum Beispiel die Frage, wie viel du verdienst, wird in Deutschland in einer starken Tarifpartnerschaft in Tarifverhandlungen ausgesprochen. Demokratisch legitimiert deinen Beitrag leisten. Und den Beitrag musst du leisten, wenn du willst, dass sich was verändert. Und das ist auch immer mein Appell an die Kolleginnen. Ich finde es frech, dich einfach nur zurückzulehnen und zu sagen, ja, die Politik, die soll das bitte mal machen. Nein, du musst auch selber deinen Arsch hochbekommen, um zum Beispiel dafür zu kämpfen, dass die Löhne besser werden, dass zum Beispiel sowas wie Personaluntergrenzen schärfer gezogen werden, wie es erfolgreich passiert ist in den großen Streiks in der Charité oder im TV-Entlastung, der in NRW an den Unikliniken gemacht wurde. Weiß nicht, wir singen immer bei den Jusos oder bei der SPD jemanden das Lied, die Internationale, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Also es ist, Demokratieverdrossenheit resultiert ja auch daraus, wenn man den Menschen immer erzählt, dass Demokratie nur alle paar Jahre in der Wahlurne stattfindet und dieser demokratische Konsens, dass Demokratie auch die Arbeit, sei das jetzt politisch, sei das jetzt gewerkschaftlich, finde ich ganz entscheidend und gerade dieses die Frage von Tarifbindung ist da doch auch eine total spannende Frage. Bayern ist das einzige Bundesland, indem es kein Tariftreuevergabegesetz gibt. Das heißt, normalerweise die meisten Bundesländer oder alle anderen Bundesländer machen das so, dass sie, wenn sie öffentliche Aufträge vergeben, nur dann auch die Firma einen Zuschlag bekommen kann, wenn sie die Beschäftigten nach Tarif bezahlt. Das ist in Bayern nicht der Fall. Das ist im Prinzip
Ja.
Lohndrückerei, die darüber passiert, unter der Gutheißung der Staatsregierung. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, der auch in Ostdeutschland zum Beispiel ein riesiges Problem ist, dass es dort immer noch weniger Betriebsräte gibt, dass es dort immer noch weniger Tarifverträge gibt. Und wenn, dann sind sie unter den Lohneinkünften, die man im Westen haben kann. Und dass Menschen sich dann darüber keinen Glauben an die Demokratie haben, finde ich auch irgendwo nachvollziehbar. Ja? Aber mehr Demokratie wagen, hätte ja schon immer Willy Brandt gesagt. Neben
Ja.
dem alten Herrn bin ich ja damals in die SPD im Prinzip eingetreten,
Ah,
trotz
ja, das wäre
alledem,
meine
was
nächste
ich dort
Frage
gelesen
gewesen.
habe. Ha, witzig.
Ja.
Ja, genau. Wenn man sagt, man will, oder man hat gerade auch jetzt, wenn die AfD in den Umfragewerten so hoch steht, das Gefühl, man muss die Demokratie wieder verteidigen, dann heißt es nicht nur, Menschen beizubringen, dass sie am Ende vielleicht, dass es vielleicht eine sau dumme Idee ist, AfD zu wählen, sondern dann heißt es, Menschen auch beizubringen, dass sie sich an demokratischen Prozessen beteiligen müssen. Und dass man ihnen das auch zutraut, dass sie das tun können.
Ja.
Und warum bin ich noch in die SPD eingetreten? Auch mein ganz persönlicher Beweggrund war, dass ich mit 18 zum zweiten Mal kurz vor dem Abi die Schule abgebrochen habe. Einmal auf einem normalen Regelgymnasium und danach auf so einer Berufsfachoberschule in Baden-Württemberg. Und bin so an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern aufgewachsen. Und ich habe mich immer gefragt, oder ich hatte immer oder lange das Gefühl, dass dieser Leistungsdruck und dieses sich nicht genügend fühlen mein individuelles Problem ist. Und ich finde aber, dass es ein strukturelles Problem ist aus meinem eigenen ja, familiären, das konservativ auch so Klassenhintergrund, dass man sich
Ja.
da ungenügender fühlt. Und das ist einfach dann ein strukturelles Problem. Und ein strukturelles Problem kann man nicht mit einer Therapie oder mit, ja, mit einer, nicht persönlich und nicht individuell lösen, sondern das muss man politisch und mit einem solidarischen Kollektiv angehen. Und das da habe ich bei den Jusos und in der SPD einen Ort gefunden, in dem ich finde, dass man das gut machen kann.
Ein wichtiges Thema von dir ist ja auch die Kindergrundsicherung. Also eigentlich gilt München ja in Deutschland als eine der wohlhabendsten Städte des Landes. Was ist da so deine Meinung dazu? Also findest du, dass in München wirklich alle wohlhabend sind?
Zufälligerweise liegt neben mir der Münchner Armutsbericht vom letzten Jahr. Und das ist, also in
Ah ja,
München
gerne.
ist, um das erstmal zu sagen, das Medianeinkommen höher als im Rest des Landes. München ist aber auch eine Stadt mit einer wahnsinnig einem hohen Maß an sozialer Durchmischung. Also du hast keine Viertel, in denen nur reiche Menschen leben und auch nicht keine Viertel, in denen ausschließlich nur arme Menschen leben. Also es gibt schon Viertel, die einen schlechteren Ruf haben oder einen besseren, keine Frage. Aber es gibt eigentlich in jedem Stadtviertel auch sozial geförderten Wohnungsbau und
Ja.
eigentumsgeförderte Eigentumswohnungen, ja, wo Menschen mit einem mittleren Einkommen Unterstützung von der Stadt bekommen haben, um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Das sind so die zwei erstmal so die so Grund Themen, aber natürlich haben wir ein wahnsinniges Problem, dass in München gefühlt alles teurer ist als sonst irgendwo. Also ob das jetzt der Cappuccino im Straßencafé ist oder das Bier am Kiosk, du zahlst überall mehr. Von den Mieten brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und natürlich haben wir mit Armut und auch mit Erwerbsarmut in München nicht leisten können. Und deswegen muss man da definitiv darüber reden. Und warum sind Kinder arm? Oder sind Kinder arm? Ja, jedes fünfte Kind ist arm oder von Armut bedroht, was ich eine krass, krass hohe Zahl finde.
Ja.
Und aber woher kommt es? Also es liegt halt auch daran, dass die Eltern keine Kohle haben, ne? Also Kinder sind ja nicht von sich aus arm, sondern weil ihre Eltern nicht genug Geld verdienen oder weil Sozialleistungen einfach beschissen ausgestaltet sind. Und damit wird Armut reproduziert. Also wenn du in Armut aufwächst, dann ist es auch schwieriger, mit einen Umgang mit Geld zu erlernen. Ja? Also wenn nie was da ist und wenn was da ist, man so, sich sofort bedürfnisbefriedigen muss, dann hat man einen anderen Umgang zu Geld, als wenn man weiß, dass man eh immer im Zweifelsfall sich alles kaufen kann, wenn man genug Reserven hat.
Ja.
Frage von der Grundsicherung. Ich habe damals auch, als man das schon vor der Bundestagswahl diskutiert hat, wie so eine Kinder- und Jugendgrundsicherung aussehen könnte, schon auch sehr in den Diskussionsprozess eingebracht und auch damals auf dem Bundesparteitag mitdiskutiert zu dem Thema. Noch viel weiter fassen, weil das wirst du auch bald merken, Jonas. Wenn du doch irgendwann mal zum Studieren gehen solltest und dir dann überlegst, ob du jetzt BAföG bekommst oder nicht,
Ja.
dann hast du erstens mordes Geficke mit dem BAföG-Amt,
Ja, das habe ich auch schon gehört.
was eine absolute Katastrophe ist, oder du weißt, dass du eh kein BAföG bekommst, dann kannst du dich mit deinen Eltern rumschlagen, ob die dir jetzt die Kohle zahlen können. Und
Ja.
das ist beides eine total beschissene Situation. Und während dem Studium, ja, erheblich im Umfang Stunden arbeiten zu müssen, macht dann halt auch nochmal einen krassen Klassenunterschied zu denen, die es halt am Ende nicht machen müssten und zu deinen Erfolgsaussichten, wie schnell und wie gut du dein Studium abschließen kannst, ne? Und deswegen
Ja.
habe ich eigentlich immer vorgeschlagen, mir Kinder- und Jugendgrundsicherung zu machen. Das heißt, dass man unterstützt wird, und zwar unabhängig davon, wie viel die eigenen Eltern verdienen. Weil ganz ehrlich, wir können gerne irgendwie über Steuerreformen der Einkommensteuer, der Erbschaftssteuer, der Vermögenssteuer reden. Aber kein Kind auf dieser Welt hat sich ausgesucht, wer die eigenen Eltern sind. Ja, also
Ja.
geboren werden in einem reichen oder in einem armen Elternhaus ist keine Leistung. Und es gibt auch kein Recht darauf, die Leistungen der eigenen Eltern in Anspruch zu nehmen. Oder eigentlich muss die Aufgabe von einem starken Sozialstaat sein, dass Menschen abgesichert sind, bis sie mit ihren eigenen Händen, mit ihrem eigenen Hirn, deswegen hätte ich das gerne weitergefasst, ich hätte auch einen höheren Betrag angesetzt. Ich finde es nachvollziehbar, dass man sagt, ja, oh Gott, wir wollen ja nicht, dass irgendwelche reichen Eltern auch total viel Kindergrundsicherung bekommen. Dann gibt es ja nur
Ja.
diesen Basissatz, je weniger man hat, soll man dann doch irgendwie mehr bekommen. Und ich finde auch den Gedanken nach wie vor total richtig zu sagen, es gibt ganz viele Sozialstaatsleistungen, die muss man irgendwie zusammenfassen und bündeln, weil die Menschen gar nichts von diesen Leistungen wissen und weil es absurd ist, dass man für jeden extra Furz, den man eigentlich gut brauchen könnte, fünf neue Formulare ausfüllen muss und erstmal wissen, dass man einen Rechtsanspruch darauf hat. Also das ist total richtig. Aber dazu auch nochmal, warum ist denn diese ganze Debatte so absurd gelaufen? Die haben immer gesagt, ja, die Paus, als diese Familienministerin, die
Ja.
soll halt einfach mal einen Kosten, also die soll halt mal ausrechnen, wie viel das so tatsächlich ist. Aber wenn du Leistungen zusammenfasst, bei denen du davon ausgehen musst, dass viele Leistungen davon nicht in Anspruch genommen wurden, weil die Menschen nichts davon wussten oder es einfach nicht beantragt haben, ist halt, wie willst du das machen? Also wie willst du da das berechnen und dann einen Kostenvoranschlag dafür machen, wenn du gar nicht weißt, wer Leistungen brauchen? Super schwierig. Mal abgesehen davon, dass die Regierung mal wieder gezeigt hat, dass das mit diesem Fortschritt, was man sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, eine ganz große Fortschrittsbremse hat. Und die ist gelb und beharrt auf die schwarze Null und heißt Christian Lindner. Ne? Also.
Yeah. Es ist ja tatsächlich auch so, dass sich Kinder aus ärmeren Verhältnissen nicht so viel in der Politik engagieren. Also ich war zum Beispiel, also ich habe jetzt keine Statistik, aber ich kann es von mir selbst sprechen. Ich war bei den Jugendpolitiktagen und da gab es auch, also da gab es quasi auch eine Diskussion ja, im großen, ich sag mal, Vortragssaal, Plenarsaal, nee, Plenarsaal ist dazu. Ja, da gab es eben auch so eine Diskussion, wo ganz viele Kinder und Jugendliche dabei waren von den Politiktagen und da war auch die Frage, wer hat denn hier keine Akademikereltern und es war tatsächlich die allergrößte Mehrheit mit Akademikereltern und ja, woran glaubst du liegt das, dass bei solchen Veranstaltungen zum Beispiel jetzt nur so, sage ich mal, die typischen Wohlstandskinder zu finden sind und die mit reicheren Eltern?
Also, da habe ich jetzt zufällig und weil sich Anlässe sich da häufig bieten, ein Zitat von Didier Eribaud auf dem Handy, das ich vorlesen möchte.
Deswegen hast du gerade so gegrinst, oder?
Ja, genau. Freude am Lernen und an der Bildung ist schließlich nicht in der ganzen Gesellschaft gleich verteilt. Sie korreliert im Gegenteil besonders stark mit der gesellschaftlichen Umgebung und der sozialen Zugehörigkeit. So, also wenn deine Eltern keinen höheren Bildungsabschluss haben, Dann ist dieses überhaupt, ich lerne das auseinander, ich habe irgendwo das Ziel, da in der Bildung voranzukommen, schon überhaupt nichts, oder ist es einfach unwahrscheinlicher, dass das ja zu deiner Lebensrealität gehört. Und so ist es ja dann auch mit einer politischen Partizipation am Ende des Tages. Und ich meine, dieses, ich weiß nicht, wie es dir da dann so ging, aber wenn du dann halt mit denen, wenn du dann politisch aktiv oder interessiert bist und weißt, dass alle anderen, oder na, sag mal so, dass vielleicht mehr Menschen einen Professor als Vater haben als eine Schlosserlehre.
Yeah.
So, dann ist es ja auch, dann fühlt man sich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen deklassiert. Und das ist gar nicht so einfach, da klarzukommen. Oder wenn du weißt, dass sowieso auch alle anderen dort Studierende sind. Ne? Also das macht schon was mit einem, da dann hinzugehen und da dann dabei zu bleiben, wenn alle über ihre Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Studi-Partys reden, wenn du weißt, dass du irgendwo 40 Stunden die Woche
Ja,
in einem
stimmt.
Ausbildungsberuf arbeitest.
Ja.
Also das ist gut. Was auch mich immer beschäftigt hat, ja, also das ist mein soziales Umfeld bei der Arbeit und in der Politik unterscheidet sich ja schon eklatant. Deswegen, ja, man fühlt sich dort einfach, ich glaube, man zieht es erstens weniger in Erwägung überhaupt, dass man selber da politischen Unterschied machen kann. Und zweitens, wenn man es dann versucht, fühlt man sich dort vielleicht auch manchmal einfach gar nicht so arg wohl, weil man jedes Mal zu spüren bekommt, dass man anders ist und nicht dazu gehört und einen anderen Klassenhintergrund hat.
Naja.
Spielt bestimmt sicher eine Rolle.
Ja, kann
und
man
es
sich
gibt ja auch keine
vorstellen.
positiven Bilder, ne? Also die BPOCs in der Politik, die Menschen, die, bei denen man weiß, dass sie einen, dass sie kein Gefühl an der Hand abzählen. Und dann tatsächlich auch in der SPD sind ja halt einfach super viele dabei, die sicher die ersten waren in ihrer Familie, die studiert haben. Das ist ja schon auch also sehr, sehr weit verbreitet in der SPD. Aber ja, dann zu denen zu sein, die sagen, ja, ich bin, ich habe immer noch nicht studiert. Wie meine Eltern. Ist dann schon so, okay.
Ja.
Warum? Ja. Das macht schon manchmal einen Unterschied.
Genau, da du ja auch in der SPD bist, würde ich jetzt noch kurz was zur aktuellen Ampelregierung fragen. Und zwar einmal, was für dich so vielleicht so das Beste war, was die Ampel bisher umgesetzt hat und was dich bisher auch so am meisten gestört hat oder wo du höhere Erwartungen vielleicht hattest.
Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, und die war ja auch recht reibungslos und einfach, war die Erhöhung vom Mindestlohn. Ich glaube, dass das gerade in Zeiten von der krassen Inflation eine sauwichtige Maßnahme war. Das auch nochmal mit dem politischen Willen hochzusetzen und nicht auf die paar Cent zu warten, die Mindestlohnkommission immer vorschlägt, sondern zu sagen, hey, von knapp 10 Euro kann man einfach nicht leben, das muss hochgesetzt werden. Und in München haben wir das ja nochmal ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, auch im Anschluss an die Mindestlohndiskussion im Bund, und sagen jetzt hier, dass man versucht, den kommunalen Mindestlohn von 16 Euro durchzusetzen. Deswegen finde ich das enorm wichtig. Wobei ich eigentlich das gar nicht als Respekt ansehen würde, sondern es ist halt einfach der Mindestlohn, das ist das Mindeste, was Arbeit wert sein sollte. So, egal, ob sie jetzt qualifiziert oder unqualifiziert schafft. Ich finde an der Ampel nach wie vor, also eigentlich erstmal fast alles, was die FDP macht, was sie im Verkehrsministerium macht, was sie im Finanzministerium macht, finde ich völlig absurd. Partei, die so wenig die Interessen von so wenigen Menschen in diesem Land repräsentiert, so krassen Einfluss darauf nimmt, was in dieser Regierung möglich ist, und die sich jetzt ja schon nach der Kindergrundsicherungsdebatte, die irgendwie auch scheiße gelaufen ist, hinstellen und sagen, ja, aber jetzt machen wir aber keine Sozialreformen mehr, gell? Das können wir uns jetzt eigentlich nicht leisten. Jetzt müssen wir wieder Unternehmenssteuern senken. Ja? Also das ist... Und ich sagte, ich wünsche mir einfach nur, dass dieser Typ und die FDP beim nächsten Mal einfach wieder aus dem Bundestag rausfliegt. Also ich hoffe wirklich, ja, wir haben in der SPD ja schon auch immer die Frage, Und wir ringen immer sehr auch um die Fragen von Verteilungsgerechtigkeit und Steuergerechtigkeit. Und wir werden im Dezember auf dem nächsten Bundesparteitag dazu auch einen größeren Beschluss fassen, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, dass das, was wir da beschließen werden, auf jeden Fall den FDPlern in der Regierung massiv auf den Keks gehen wird und dass sie es ganz ätzend finden, was da drin stehen wird. Und
Okay.
dass das halt eine ganz wichtige Abgrenzung ist und halt auch nochmal eine Distanzierung von diesem Mythos der schwarzen Null, der halt irgendwie immer so dieses, ja, das ist halt seriöse Haushaltspolitik. Man kann nur denen die Euros ausgeben, die man auch erwirtschaftet hat und diese ganzen dummen Narrative, anstatt zu sagen, hey, in der Krise mit einer schwächelnden Wirtschaft ist die wichtigste Aufgabe, die der Staat haben kann, in die Sachen zu investieren, die den gesellschaftlichen Wohlstand absichern. Und das ist zum Beispiel Infrastrukturinvestitionen, das sind Bildungsinvestitionen, das sind Investitionen in Gesundheits- und Pflegeversorgung. Das sind Sachen, die am Ende der Gesellschaft auch was nützen, die einen spürbaren Mehrwert haben für die Menschen in diesem Land und die Wirtschaft stabilisieren. Es ist absurd, das nicht zu machen. Das ist billigster Keynesianismus. Der Typ hat vor über 100 Jahren herausgefunden, dass das Schlauste ist, was der Staat in der Rezession, in der Krise machen kann, ist investieren. Und ich hätte mir, wenn eine Dreierkoalition immer eigentlich immer Rot-Rot-Grün gewünscht. Aber da muss man ja auch sagen, das weiß man ja nicht, ob es die Linkspartei beim nächsten Mal in der Form noch überhaupt gibt.
Ja, das stimmt.
Beziehungsweise kann man sich da ja auch nie sicher sein, ob das überhaupt Konsens ist in der Partei, dass sie überhaupt regieren wollen. Also das macht es irgendwie auch alles sauätzend. Bayern, ja, keine Ahnung, das noch gefragt nach der Landtagswahl. Ach du, ich sag's dir. Also ich sag mal so, vor 10 Jahren, wenn mich jemand gefragt hätte, ich noch gesagt, also bevor du CSU wählst, wählst du liebe Freiwähler. Das würde ich jetzt so nicht mehr sagen. Ich glaube aber auch, dass man irgendwo sagen, wenn man sich anschaut, wie die Wahlergebnisse nach Regionen und nach urbanen, ländlichen Regionen sich unterscheiden, dass sich da ja schon auch nochmal eine ganz krasse Polarisierung ausmachen lässt, ne? Also wenn du durch in Niederbayern hatte die SPD bei der letzten Landtagswahl schon keine 5% mehr.
Oh,
Und ich sehe jetzt
krass.
nicht, dass es dieses Mal arg besser werden könnte. Das ist total krass. Und also da muss man sagen, da kann man sich ja, oder da müssen sich die Parteien in den urbanen Oberzentren die eigene Nase fassen und sagen, okay, was hatten wir denn den Leuten, was können wir denen anbieten? Wenn du jetzt
Ja.
in Niederbayern wohnst und mit dem Auto eine halbe Stunde zur nächsten Zugstation fahren musst und eine alte Ölheizung im von deiner Oma geerbten Einfamilienhaus hast, hast du dann das Gefühl, dass eine progressive Partei für dich Politik macht? Ich glaube nicht. Und ja, das ist schon auch ein Problem, ne? Also,
Naja.
es ist ja, da ist es vielleicht auch naheliegend, dann irgendwie, wenn in der Bild-Zeitung mal wieder Scheiße steht, zu glauben, dass wirklich nächstes Jahr Robert Habeck vor der Tür steht und kontrollierst, ob du wirklich immer noch mit Öl heizt. Ne? Was natürlich nicht wahr ist, aber dass man dann da vielleicht sagt, naja, also irgendwie habe ich das Gefühl, meiner Lebensrealität wird mit Verachtung begegnet. Und ja, es gibt gar kein Verständnis dafür, was ich hier eigentlich mache und was meine Lebensrealität ist. Und deswegen,
Ja.
ja, glaube ich, dass mich konservative Parteien oder rechtsnationalistische Parteien viel besser repräsentieren, weil die wollen ja auf, sagen mir ja auf jeden Fall, dass ich okay bin, wie ich bin und dass es auch alles bleiben darf.
Und was sind so deine weiteren Ziele, also auch politisch gesehen?
Ich werde wieder für den Bundestag kandidieren und ich hoffe, dass ich dann nicht nur um das Direktmandat kämpfen muss, sondern auch einen abgesicherten Listenplatz habe. Also selbst wenn ich einen Listenplatz, einen ausreichenden Listenplatz habe, werde ich selbstverständlich trotzdem um das Direktmandat kämpfen als Direktkandidatin, aber und im Deutschen Bundestag wäre ich gerne, man muss ja immer kleine Brötchen backen, bei der nächsten Evaluation des Pflegeberufegesetzes für diesen Gesetzentwurf zuständig und
Ja.
würde dafür sorgen, dass die Qualität der Ausbildung verbessert wird und dass auch die Akademisierung der Pflege gestärkt wird und Pflegeforschung auch besser unterstützt wird. Besser da wäre.
Das ist auf jeden Fall ein Plan. Ja, dann danke, dass du hier warst.
Ja, bitte
Und
gerne. Danke für deine Zeit.
ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wenn es euch gefallen Albert, danach willst du noch vielleicht kurz eine Werbung machen, habe ich ganz vergessen, für Social Media oder was auch immer.
Ja, also falls ihr mir auf Instagram folgen wollt, ist ganz einfach. Ihr müsst nur meinen Vornamen eingeben und dann komme ich eigentlich schon.
Achso, ja.
Und was kriegt ihr da zu sehen? Da kriegt ihr so ein bisschen politische Rants, vor allem in den Stories. Und wenn Urlaub ist, auch immer von mir viele Urlaubsbilder. Und ansonsten, ja, so ein bisschen was mit, was eine junge Frau, die ehrenamtlich Politik macht, so in ihrem Alltag treibt. Ist auf jeden Fall spannend, schaut vorbei.
Ja, cool, ja, wenn es euch gefallen hat, folgt gerne dem Podcast und empfehlt ihn weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss!